Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist Bern einfach vom 31. Juli. Stefan Milius und mein Name ist Camille Lotte. Wir sind heute für die, die das Video schauen, passend eingekleidet. Wir haben schon die Vorfreude für den Nationalviertag und über den wollen wir heute natürlich auch reden. Es gibt aber auch ganz viele Beiträge auf nebelspalter.ch, die wir euch gerne verlinken und euch anschauen könnt zum Thema 1. August. Aber bevor wir über den 1. August reden, müssen wir wohl über das grosse Thema von den letzten, würde ich sagen, zwei Tagen reden. Und zwar ist das Ceuta, das ist die Enklave in Nordafrika, wo ja zu Spanien gehört. Dort sind gemäss Behörden in den letzten Tagen 60'000 überwiegend junge Männer illegal eingereist. Und das über den Seeweg. Ich habe gelesen, das gehe ungefähr fast 4 Stunden, um das umschwimmen und dort ankommen. Was man sieht, sind jetzt Bilder von wirklich Strassen voll in der Enklave. Es wird gejubelt, Viva España. Und es ist wirklich eine Menschenmasse, die dort angekommen ist. Was ich gesehen habe, es wird ein bisschen darüber gemunkelt, was die Ursache dafür ist, aber ganz viele Medien gehen sich in die gleiche Richtung, und zwar, dass der spanische Ministerpräsident Sanchez ja unter anderem beschlossen hat, dass wer über den Seeweg nach Spanien kommt, Anrecht hat auf ein Asylverfahren, wo eben Einzelfallprüfung stattfindet und die nicht gerade wieder zurückgebracht werden, in dem Fall nach Marokko. Wie hast du das gesehen mit diesen Bildern?
Ja, wenn ich recht informiert bin, ich glaube, das Verdikt von Sanchez sogar vom obersten Gericht geschützt worden, dass die Leute wirklich in ein Einwanderungsverfahren kommen. Ich glaube, wir haben den Punkt erreicht, wo man nicht mehr von Migration oder Einwanderung reden sollte. Wenn man die Bilder sieht, das ist eine Invasion. Man kann es nicht mehr anders sagen. Das ist eine Invasion Richtung Europa. Von unter anderem auch ganz viele Leute, die Europa gar nicht mögen und Europäer nicht mögen und die Lebensart der Europäer nicht mögen. Und es ist wie immer, ich mache niemandem Vorwurf, dass er es probiert, dass er die Schwimmflügel oder den Schwimmreifen packt und überschwimmt. Das würde ich auch probieren, um ein besseres Leben zu haben. Aber die Spanier sind natürlich einfach politisch außer Rand und Band unter ihrem Obersozi und haben sich das Problem wirklich ins Land geholt. Und Sanchez hat ja beim letzten Ansturm hat er gefunden, das sei kein Katastrophenfall. Also, er müsse jetzt nicht einen Katastrophennotstand ausrufen, wie es einige Politiker fordern, sondern er schickt am Ende irgendwie 200 Polizisten dort hin, zum Beispiel nach dem Rechten schauen. Die sind völlig überfordert und die Schwemme wird anhalten. Und die Leute werden dann relativ schnell, so wie der Sanchez drauf ist, eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Mhm. Und die werden dann auch zu Europa umeinander gehen. Und sehr viele von denen werden wahrscheinlich das Heil zu Deutschland suchen, weil zu Deutschland kommst am schnellsten, am einfachsten und am besten zu Geld. Also die werden sich nicht aufhalten lassen. Das schwappt dann durchaus auch in unsere Richtung. Also es ist eine absolut furchtbare Situation, die man hätte können mit einer klaren Linie verhindern.
Ja, es ist, wie du sagst, es ist eine Invasion. Es sind ganz viele junge Männer. Es hat schon lange nichts mehr mit dem zu tun, dass man zum Beispiel auch als Schweiz sagt, man hat die guten Dienste und man möchte ja Leute aufnehmen, die wirklich an Leib und Leben bedroht sind oder wie das Asylgesetz das mal vorgesehen hat. Mittlerweile wird das Asylgesetz eben als Instrument für die Massenmigration genutzt. Und genau das sind ja jetzt die Folgen, die wir sehen in der Enklave, wie die überrannt werden. Und dass das ein Zustand sein wird, der sich nicht so schnell behebt, das liegt ja offensichtlich auf der Hand. Ich meine, schon nur dort hat man ja gar nicht die Möglichkeiten, die all aufzunehmen, sie zu registrieren, dass man ihnen auch eine Unterkunft bietet. Das wird zu einem völligen Chaos ausbrechen. Und irgendwann mal wird man an Spanien müssen sagen, man braucht Hilfe der anderen europäischen Länder. Aber jetzt bin ich wirklich erstaunt, dass da doch ein bisschen Gegenwehr kommt von den europäischen Partnern. Also einerseits Ursula von der Leyen, und ich meine, ich lobe sie ja wirklich selten, aber sie sagt ganz klar, es braucht ein hartes Vorgehen. Wir können niemandem erlauben, in die Europäische Union zu kommen, ohne dass er sich unsere Regeln hält. Wie immer auch sehr lobenswert, Giorgia Meloni in dem Fall, die natürlich sagt, wenn das so weitergeht, müsste man sich überlegen, Schengen-Abkommen über die offenen Grenzen mit Spanien aufzukünden oder vorübergehend auszusetzen. Weil das, was ja passiert ist, dass eine europäische Aussengrenze, Schengen, Ich glaube, es ist nicht eine Schengen-Ausgrenze, sondern auch europäische Außengrenze einfach so von 60'000 Leuten überrannt wird. Oder überschwungen in dem Fall, ja.
Ich würde mich einfach nicht daran gewöhnen, an deiner neu gewonnenen Freude an der Frau von der Leyen. Ich glaube nicht, dass es anhalten wird. Ich bin immer noch der Meinung, ich würde einem Serienmörder, der gegenüber einzüchtet, mehr trauen als dieser Frau. Also das sind Lippenbekenntnisse, die sie dann nicht durchsetzt. Und es ist auch furchtbar. Mir hat jetzt gerade vorher vor der Sendung noch eine Kollegin gesagt, ihre Tochter ist auf TikTok auf ein Video gestossen, wo so ein 12-jähriger Bub quasi von dieser Insel aus Hai anruft und sagt, Mami, ich habe es geschafft. Und die jugendliche Tochter ist dann ganz begeistert und gesagt, schau, das sind doch arme Leute, so schön haben sie es geschafft, sind sie zu uns gekommen. Also es ist ganz tief verwurzelt, gerade auch in der anwachsenden Generation, das Gefühl, dass sie alles arme. Und wie du sagst, es sind vor allem junge Männer, die bitte sehr zu Marokko sich verdient machen sollen, um ihr eigenes Land und arbeiten. Es sind nicht Familien, es sind nicht irgendwie alte, gebrechliche Frauen, die am Verhungern waren. Es sind junge, starke Männer. Also ehrlich, und der Vogel abgeschossen hat noch ein Schlagziel auf now.ch. Die haben geschrieben, jetzt treiben Tausende von Schwimmflügeln im Meer. Also das grösste Problem sind Schwimmflügeln, die im Meer treiben. Wahrscheinlich wegen Plastikabfall, weißt du? Das ist eigentlich das Schlimmste der ganzen. Die Titel ernsthaft, es hätte jetzt ganz viele Schwimmflügel. Ja, es ist ja gut. Ja, die Schwimmflügel sind das grösste Problem, klar doch.
Ja, vor allem, es zeigt etwas, oder? Dass ganz viele sehr, sehr schlecht können schwimmen. Und mein Gott, wir haben ein ganz anderes Problem. Es ist wieder, es sind 60'000 Leute, die völlig undokumentiert zu uns kommen. Und das ist erst der Anfang, oder? Was man ja sieht, ist ja dann immer so ein Sogeffekt. Die Frage ist, wie lange hält der an, bis man wirklich realisiert, dass dort miserable Zustände herrschen, wegen dieser Masse an Menschen. Aber es wird sich eine Frage für Europa stellen, wie geht man damit um? Eben die eine Möglichkeit ist, dass man es in Spanien auch sagt, man hat ja von einem Militäreinsatz geredet, dass man den soll bringen. Du eben hast gesehen, es geht ganz ins Gegenteil mit ein paar Polizisten. Ich habe das Gefühl, da steht uns ja ein grosses Chaos, Minimum, bevor in den nächsten Wochen.
Ja, dem ist nichts zuzufügen, also 2015 reloaded quasi.
Ja, darum lassen wir uns vielleicht über etwas Erfreulicheres reden. 1. August, morgen, wir freuen uns alle, um ein gutes Fest zu haben. Wer aber arbeiten muss oder auf jeden Fall sehr viel unterwegs ist, das ist der Bundesrat. All 7 Bundesräte halten Reden und das im ganzen Land. Und zwar total sind es 22 Reden. Am häufigsten tritt Albert Rösti auf mit 5 Reden. Dann kommen Parmelin und Pfister mit je 4. Und damit das ja möglich ist, am 1. August irgendwo im Bundesrat zu sehen und alle etwas davon bekommen, brauchen sie ja die Helikopter vom Luftfahrtdienst vom Bund. Und jetzt hat man das beim Tagi herausgefunden und bis so ein bisschen entsetzt.
Ja, also ich bin nicht Päpst, ich als der Papst. Ich finde, Mitglieder von der Landesregierung dürfen zur Wahrnehmung für ein Amt einmal in den Flieger steigen, ist ja völlig okay. Ich sehe aber nicht ein, wieso die so irgendwie müssen gerade fast ein halbes Dutzend Auftritte absolvieren. Mein Vorschlag wäre, pro Bundesrat eine schöne Bundesfeier an einem schönen Ort und dann auch ein bisschen bei den Leuten höckeln und mit einem Bier saufen und in die Menge tauchen. Einfach die Standardrede, die ja wahrscheinlich von jemand anderem geschrieben worden ist, übrigens in der Bundeskanzlei, die Standardrede abspulen, im Puma hocken und am nächsten Ort, ich sehe, das sind wirklich, die machen doch nächstes Jahr einfach nur einmal. Was ich lustig finde an der ganzen Story ist, dass quasi offensichtlich in der Verwaltung einige Leute so ein bisschen jetzt angepinkelt sind, weil ihnen sagt man ja, sie sollen so selten wie möglich fliegen. Sie müssen jetzt neuerdings, glaube ich, bis zu 8 Stunden Zug ist okay, bis dort dann darfst du keinen Flüger betreten. Das heisst, sie müssen sogar auf Brüssel mit dem Zug. Und dort scheint man jetzt so ein bisschen aufgewühlt, dass Bundesräte sich das ausnehmen zum Fliegen und die Verwaltung nicht. Also dort würde ich sagen, wenn man anfängt bei der Verwaltung ein bisschen schrauben, ist das, glaube ich, sinnvoller als bei einzelnen Flügen. Übrigens, die meisten Reisen, die über die Bundesreisezentrale protokolliert werden, die führen tatsächlich nach Brüssel.
Ja.
Ich weiss gar nicht, was die da uns Brüssel machen. Wir sind nicht in der EU. Ja, ist der wichtigste Handelspartner, ich weiss. Aber wieso züchten die? Ist das schon Vorarbeit für den, wenn wir mal dabei sind? Oder wieso fahren die da nach Brüssel? Aber jetzt, wo sie mit dem Zug nehmen müssen, gehen sie vielleicht auch selten. Ich finde das eine gute Nachricht.
Also das Ganze mit eben diesen 8 Stunden, es geht ja zurück auf einen Vorstoss von der Franziska Rieser, Nationalrätin der Grünen aus St. Gallen. Und in dem Fall muss ich sagen, richtig guter Vorstoss gsi. Weil wenn die jetzt mit dem Zug auf Brüssel müssen, dann haben sie ein bisschen mehr Zeit zum Studieren, gönnt vielleicht das ein bisschen weniger, weil sich, wie die Reise das nicht wert ist. Und eben so die Selbstreflexion ist dann vielleicht da im Zug, wenn man auf Brüssel reist. Aber wie du, ist natürlich logisch, die meisten Reisen gehen auf Brüssel. Aber ich habe mich an etwas anderes erinnert. Ich habe vor ein paar Jahren die Geschichte gemacht, dass der Alain Berset mit dem Helikopter an die Street Break geflogen ist. Das ist ein kleines Zeitlehr. Und dort habe ich tatsächlich auch nachgeschaut. Also eine Stunde in dem Super Puma ist also 10'000 Franken Kosten für den Steuerzahler. Also da wird sicher auch bei diesen 7 Bundesräten etwas zusammenkommen für den 1. August. Aber im Fall, sie sagen, dank dem Helikopter sei es überhaupt möglich, dass sie nicht sofort wieder gehen müssten, sondern können noch ein Gläschen trinken und mit den Leuten reden.
Ja, und ich finde jetzt für den 1. August ist es angebrachter als an die Street Parade. Alain Berset ist ja sowieso eine dekadente Person. Er lässt sich dort hinfliegen, damit er nachher mit seinem blöden, doofen Strohhut und aufgeknöpftem Hemd auf einem Wagen hocken und den Leuten huldigen. Das hätte zum Land überhaupt nicht gebracht. Das ist eine reine Selbstinszenierung. Und bei Albert Rösti, glaube ich, bei dem kommt es wenigstens von Herzen, wenn er dann 5 Reden haltet. Der sagt wirklich wenigstens etwas Richtiges zu der Schweiz. Da bin ich ein bisschen mehr dabei.
Was ist so ein bisschen dein Wunsch für den 1. August für die Schweiz?
Oh mein Gott, es ist immer der gleiche, dass wir uns wieder der Souveränität, Unabhängigkeit, Eigenständigkeit bewusst werden. Das Problem ist einfach, da ist da, wo ich sehr viel 1. August feiern, predigt wird. Und dann gehen sie und machen das Gegenteil. Also von dort her, ja, letztes Jahr das erste Mal einen 1. August-Dreh dürfen halten. Ich habe hin und wieder mal Anfragen bekommen und habe dann immer gedacht, was soll denn der Milius um Gottes Willen? Aber ich habe dann letztes Jahr das Abend und das tatsächlich mal gemacht. Das ist gar nicht so einfach. Dann denkst du so, soll ich etwas Politisches, Hardcore-politisch reden? Oder soll ich eher so ein bisschen Pathos hineinlegen? Winkelried und Co. Oder darf ich ein bisschen satirisch sein? Das ist noch schwierig. Aber im Endeffekt, wenn es Berufspolitiker sind, dann gilt bei 1. August-Reden da, wo auch im Parlamentssaal gilt, glaubt grundsätzlich mal kein Wort von dem, was rauslösen, weil sie machen leider zu oft das Gegenteil. Aber ja, dann beschwören sie es jetzt halt wieder mal am 1. August. Und wenn sie es dann auch machen, umso schöner.
Es ist wirklich für mich die liberalen Werte und mehr Selbstverantwortung, Souveränität natürlich, aber vor allem das Bewusstsein, dass die grosse Frage, wie souverän die Schweiz noch sein wird, uns erst bevorsteht, und zwar mit den Rahmenverträgen, und dass eben jedes Mal in sich hineingeht, dass er heute, also morgen eigentlich feiert an dem 1. August, und wie viel davon wegfällt, wenn wir schon nur mal an die direkte Demokratie denken, wenn wir die Rahmenverträge wieder unterschreiben, so ein bisschen als mahnende Wort vielleicht für den 1. August.
Ja, und es wäre eben auch schön, wenn es über den 1. August ausgeht. Es ist schon schön, wenn wir am 1. August uns wieder mal bewusst werden, unser geliebtes Ländli und so weiter. Aber es wäre schön, wenn man es auch im Alltag ein bisschen mehr hätte. Ich habe mal ein Jahr in Irland gewohnt, das ist aber ein Vierteljahrhundert her. Und ich mag mich erinnern, wenn du dort im Pub gehockt bist, bis zur Sperrstunde, wenn es zugegangen ist, das letzte Pint vor dir, dann hat man immer miteinander die Hymne gesungen. Jeden Abend, am Dienstag oder am Donnerstag oder irgendwann, man hat miteinander die Hymne gesungen, hat ausgesoffen und ist gegangen. Stell dir das mal vor, wenn du wirst die Hymne anstimmen im Leuen, Zeckenschwil, würden die Leute komisch anschauen. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass wir permanent rot-weiss rumlaufen, aber wir sollten vielleicht nicht die ganze Kraft vom Pathos auf den 1. August reservieren. Man könnte auch unter einem Jahr mal sagen, hey, so schlecht ist es da nicht.
Gut, ich hätte gesagt, dass in Zürich würdest du komisch angeschaut werden, irgendeiner Bar an der Langstrasse, aber jetzt ein Pub, den ich kenne, der tatsächlich Rütli heisst, im Bassersdorf, dort glaube ich, würde es schon noch gut ankommen, wenn wir da die Nationalhymne singen. Ich kann es ausprobieren und euch dann Bescheid geben, ob ich dort Hausverbot habe oder wirklich eine neue Tradition eingeführt habe in dem Ganzen.
Mach und film's bitte.
Das mache ich, versprochen. Jetzt, bevor ich überhaupt die Nationalhymne singen kann, müssen wir über noch ein paar Themen reden. Auch EU-technisch natürlich. Und zwar ist herausgekommen, dass man ja wie ein Problem hat mit den jungen oder auch älteren Männern aus der Ukraine, die sich eben im Wehrdienst eben nicht verschreiben, sondern dann in ein anderes EU-Land gehen oder in die Schweiz und dort Asyl beantragen. Und bis jetzt war es ja so, dass man auch in der EU so eine Art Schutzstatus S hat, dass man eben sehr einfach Schutz bekommt. Und jetzt sollte das eben nicht mehr der Fall sein für Männer zwischen 23 und 60. Weil grundsätzlich gilt eigentlich ein Ausreiseverbot für die wehrfähigen Männer aus der Ukraine. Aber es ist halt so, dass die trotzdem unter die einfachen Verfahren gefallen sind. Das sollte jetzt nicht mehr möglich sein, gemäss der EU. Was aber klar ist, wenn die tatsächlich doch das Land verlassen, können sie normal noch einen Asylantrag stellen, ohne das vereinfachte Verfahren. Spannend habe ich gefunden, ist eine Geschichte aus der NZZ. Man mache sich Sorgen als Experte, dass das eben zu einem bürokratischen Mehraufwand führen würde, wenn man denen nicht einfach so den Schutz gibt oder einen einfachen Verfahren, sondern die müssen ein normales Asylverfahren durchgehen.
Seit wann macht man sich irgendwie Gedanken über zu viel Bürokratie? Das ist mir ganz neu. Also, das sollen die sonst mal machen. Die ganze Geschichte ist natürlich absurd. Die Schweiz trägt Sanktionen gegen Russland mit. Ist da damit, sprechen wir es mal ehrlich aus, faktisch ein Partner von der Ukraine schon fast. Unausgesprochen, aber ist eigentlich so. Und entzüchtet er mit dem Schutzstatus eigentlich wehrfähige Männer. Das ist ja sowieso seltsam. Genau gleich, wie es komisch ist, wenn du den Schutzstatus hast, wenn du aus einer Region kommst, die vom Krieg überhaupt nicht betroffen ist. Mhm. Sonst schaut man eigentlich an, wer kommt einen Schutzstatus über, wer kommt Asyl über, ist auch wirklich unmittelbar gefördert. Also der ganze Schutzstatus ist sowieso ganz, ganz eine seltsame Geschichte. Und die Einzigen, die wirklich würden leiden, wenn weniger Ukrainer im Land sind, sind wahrscheinlich Garunternehmen, die regelmäßig die Leute in die Ferien in die Ukraine fahren. Denen würde ein bisschen Business entgehen. Aber sonst muss man den Schutzstatus, glaube ich, wirklich mal irgendwie generell unter die Lupe nehmen.
Ja, also seitens Justizministerium Beat Jans hat man schon kommunizieren lassen, dass die Schweiz ja schon Verschärfungen vorgenommen hat. Das war eine Motion von Esther Friedli, dass eben gewisse Gebiete jetzt nicht mehr unter den Schutzstatus S fallen und wir Leute auch zurückschicken könnten. Beat Jans lässt aber auch ausrichten dort im Tagesanzeig, in der NZZ, dass man allenfalls auch die Regeln müsste übernehmen von der EU und nachziehen. Wie freut oder wie unglücklich er ist, schwierig zu sagen, aber man hat die Bereitschaft erklärt, das nachzuziehen, allenfalls. Wir können es ja selber machen, aber.
Wie sieht es eigentlich aus, wenn Russland den Krieg sollte gewinnen und die Ukraine einnehmen, einfach mal hypothetisch gesprochen, hat denn die ganze Ukraine eigentlich Anspruch, um zu uns zu kommen? Also hat man das schon abgeklärt? Also weißt du, alle, ich weiss gar nicht, wie viele Dutzend Millionen. Wäre noch eine interessante Frage, weil die sind ja dann von der Kriegsmacht übernommen, die sind ja da damit das Asylbewerber. Könnte die denn alle kommen? Ich bin noch gespannt. Die müssen wir mal hypothetisch nachgehen.
Ich bin sicher, die Frage ist mal gestellt worden oder sicher in einem Bericht beantwortet, aber wir können dem gerne auch mal nachgehen. Jetzt noch zum Schluss zwei ein lockere Geschichten, die wir haben, ein Aufreger zuerst. Und zwar geht es um die Post, das ist eine Recherche von CH Media. Künftig soll es nur noch, wenn es geht, einen Briefkasten geben für mehrere Häuser oder sogar für ein ganzes Quartier zusammen. Also in den sozialistischen Briefkasten. Die Leute müssen dann an dieser zentralen Stelle ihre Briefe abholen. Und man sieht seitens Bund auch wirklich gute und wichtige Vorteile. Und zwar, dass man dann eben die Konzentration von der Zustellung, dass die dann eben nicht mehr, die ist dann sehr hoch, oder? Weil man hat ja nur den Quartiersbriefkasten, das ist gut für die Umwelt. Aber auch die Anwohner können sich freuen, wenn sie halt ein bisschen länger laufen müssen zu dem Quartierbriefkasten, dann hat es eben im Quartier weniger Lärm, bessere Luft und verkehrsärmere Quartierstrassen. Also, ich weiss nicht, wer sich das überlegt hat.
Aber schön verpackt haben sie es. Es gibt bessere Luft. Und du hast gerade auch noch den Morgenspaziergang absolviert. Das ist gut für die Gesundheit. Das müssen aber übrigens noch rechte Dinger werden, die Quartierbriefkästen. Weil wenn ich sehe, nur bei mir in der Gegend jeden Tag den Päckli-Pöstler mit den China-Päckli. Ich meine, das ist unglaublich, was jeden Tag für eine Paketflut über die Schweiz. Das wird dann alles dort untergebracht. Und du musst mit der Schubkarre die Dinger holen, oder was? Ich weiss nicht recht. Ich sehe den Punkt dahinter. Ich komme auch immer weniger Post über. Also ich komme fängt alles elektronisch über. Ob es Kreditkartenrechnung ist oder von der Gemeinde irgendetwas. Das Einzige, was bei mir im Briefkasten liegt, ist die regionale Tageszeitung, wo ich eigentlich dann ziemlich direkt ins Altpapier tue, weil ich alles vorher schon online gelesen habe. Ich habe sie nur noch aus Nostalgiegründen. Also es ist schon so, Papier nimmt ab. Aber wir tun dann in so Sachen immer, und jetzt klingt es vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich denke dann einmal irgendein altes Fraueli, wo dann muss durchs Quartier schalten. Das Gleiche ist auch mit der Aufhebung der Poststellen. Dass man dann irgendwie muss plötzlich viel weiter zu der Post. Das ist für alte Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, das ist für die ein Seich. Und auch die Leute denken dann komischerweise niemand, obwohl wir doch so eine gute Menschgesellschaft sind. Das ist dann einfach Wurst. Die sollen dann halt irgendwie, keine Ahnung, was die sollen, halt einen besseren, schnelleren Rollator kaufen oder was auch immer. Von dort her finde ich das Ganze auch nicht wahnsinnig sozial.
Aber das Lustige ist, das Konzept, das kennen wir ja eigentlich schon. Eine Poststelle ist ja genau ein zentraler Gemeinschaftsbriefkasten, wo du ein Postfach hast und kannst deine Post abholen. Und das funktioniert ja nicht, wie du sagst, die schliessen immer mehr Poststellen oder die hybriden Stellen, dass die Post in jeder Apotheke drin ist. Sie sagen, das funktioniert nicht und jetzt sagt man, okay, unsere andere Lösung ist ein Quartierbriefkasten.
Ja, ist ein bisschen absonderlich. Und auch ein wichtiger Punkt, wenn der Pöstler nicht mehr in jeden einzelnen Haushalt geht, dann haben wir auch viel weniger uneheliche Kinder in Zukunft. Und du weißt, was ich meine. Also von dort her, man muss da nochmal drüber nachdenken. Nein, aber da wird natürlich auch, eben, das Papier nimmt ab, das ist ganz klar. Aber ich finde es auch komisch, dass so Zeug zumal aufpoppt, als etwas, so ein Köcher ist. Also ist da politisch vorher nicht drüber geredet worden. Hat da einfach irgendjemand mal etwas ausgeköchelt und zumal schwappt so einen Keimplan für? Oder wie läuft das?
Ja, das ist immer so, oder? Das sind Unterlagen, wo wirklich, eben, dann steht so Zeug drin und dann kommt man das über das Öffentlichkeitsgesetz über und berichtet und plötzlich muss man sich rechtfertigen und dann merkt man, wie amigs die Ideen in die Berichte gelangen, ohne dass wirklich jemand überlegt hat oder sich da Gedanken gemacht hat. Also, ich hoffe, dass mit dieser Geschichte die Diskussion um den Gemeinschaftsquartierbriefkasten vielleicht erledigt ist. Und noch zum Schluss habe ich etwas rausgesucht, und zwar now.ch. Und zwar ist es so, weil es immer mehr aggressive Passagiere gibt in den Zügen, tut jetzt SBB Pendlerschule. Also es gibt so ein lässiges Video, wo man mit dem Sicherheitspersonal von der Bahn ein Gespräch führt. Und dann wird eben gesagt, ja, was man dann als Passagier könnte machen. Und das wäre zum Beispiel, dass man ruft, hey Polizei. Und dann habe ich gerade an meine Geschichte gedacht von der Kantonspolizei Bern. Du musst einfach schauen, dass du den Messerstecher seizest. Das war leider nicht dort drin. Aber was das für Zustände sind, dass wir wirklich so viel Angriff haben auf Bahnpersonal, sei es jetzt verbal, aber auch körperlich, und man so weit ist, dass man irgendwelche Tipp-Videos gibt, wie man sich als Passant verhalten soll, als Passagier, muss sagen, hey, nein, wir müssen eigentlich die Sicherheit anscheinend aufstocken oder gar nicht schauen, dass Leute so renitent sich benehmen im Zug.
Es ist eine Bankrotterklage vom Staat. Überall, du sagst den Leuten, fängst, was sie doch bitte sollen machen, damit sie nicht abgestochen oder zusammengeschlagen werden. Und wir müssen quasi unser Verhalten anpassen und deeskalierend wirken oder was auch immer, weil, wie du sagst, für die Sicherheit nicht mehr gesorgt ist. Das kann es doch eigentlich nicht sein, dass wir Verhaltenstipps mit beherzigen. Du tust nicht die Leute ins Gebet nehmen, die irgendwie Leute attackieren, sondern du sagst allen anderen, du machst bitte so und so. Irgendwo hat es auch noch geheißen, ja, je nach dem, wie der Streit gerade ist, gehst du vielleicht dazwischen, aber wenn es schon eskaliert ist, solltest du Schutz suchen. Ja, wie soll ich denn als normaler Mensch das beurteilen? Heute, wo ich wirklich nicht weiss, hat der Typ ein Messer oder einen Benzinkanister dabei, dann, es geht doch niemand mehr dazwischen. Das hat überhaupt nichts zu tun mit fehlender Zivilcourage, sondern du möchtest gerne am Abend noch heimkommen, ganz nicht. Also es ist schon sehr unglaublich, wie die Verantwortung auch abdelegiert wird am Bürger und dem sagst du, ja, verhalte dich einfach so, dann hast du allenfalls Schwein. Hey, ich hätte gerne, dass der Staat für meine Sicherheit sorgt und nicht ich selber.
Ja, und es wäre auch richtig, von der Sicherheit aus zu sagen, hey, wir haben nicht genug Personal, wir brauchen eine Sicherheitsoffensive. Anstatt die Erklärvideos zu machen, muss ich sagen, wirklich eine Bankrotterklärung. Aber mal schauen, was aus dieser Geschichte wird. Ich schaue auf die Uhr, es ist Zeit, um uns zwei Jahre ins Wochenende entlassen, zum 1. August. Morgen um 6 Uhr gibt es ein Bern einfach Spezial zum 1. August mit dem Markus Somm und dem Dominik Feusi. Und die Normalsendung, die geht wieder weiter am Montag am 5. Und mit diesem Wort wünschen wir euch allen einen schönen 1. August.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss. Ihre Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch